Es wird einer der größten Prozesse der Nachkriegsgeschichte, wenn nicht sogar der größte Prozess der Nachkriegsgeschichte. Die Verhandlungen zur Amokfahrt in Magdeburg. Heute haben wir einen Gast im Podcast 3 Minuten Terror, der die Geschädigten vertritt. Bei uns ist der Anwalt und ehemalige Innenminister Holger Stahlknecht. Hallo Herr Stahlknecht.
Grüße Sie, guten Morgen.
Und natürlich bin auch ich nicht alleine, an meiner Seite Rainer Schweingel. Hallo, hallo. Rainer.
Hallo.
Herr Stahlknecht, im Moment des Anschlags, wo waren Sie, was haben Sie gerade gemacht?
Ich war zum Zeitpunkt des Anschlages hier in Halle zu einer Weihnachtsfeier eines großen Unternehmens mit Sitz in Halle. Und ich kriegte dann mitten in dieser Weihnachtsfeier, wir waren im Grünen Kranz hier in Halle, eine WhatsApp-Nachricht, es hat einen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt gegeben. Und die anderen hatten das noch gar nicht mitgekriegt. Ich hatte das über Kanäle, die ich auch so aus meiner Vergangenheit hatte, relativ schnell mir jemand geschickt. Dann habe ich in den sozialen Nachrichten nachgeguckt und dann ploppte das hoch. Und dann bin ich zu dem Gastgeber gegangen in dieser Weihnachtsfeier und habe ihm gesagt, da hat es einen Anschlag gegeben. Das Ausmaß kannten wir ja noch gar nicht. Das verdichtete sich dann. Und dann war diese Weihnachtsfeier auch beendet.
Wann haben Sie persönlich realisiert, was da eigentlich passiert ist?
Auf der Rückfahrt von Halle nach Magdeburg habe ich das realisiert, weil die Nachrichten kamen, ich kriegte die Bilder und relativ schnell war ein Video im Netz, was zeigte, wie er mit einem Fahrzeug durch die Menschen, über die Menschen hinweggefahren war. Dieses Video habe ich gesehen. Ich hatte da, wenn ich ehrlich will, ein gewisses Déjà-vu-Erlebnis. Ich habe ja in einer anderen Verantwortung den Anschlag in Halle miterlebt und musste mir damals die Videosequenzen angucken, als der Täter einer Passantin vor der Synagoge praktisch in den Kopf geschossen hat. Nicht? Also das war, aber das eine ist mit dem anderen nicht vergleichbar. Aber es war für mich so ein fast Déjà-vu. Und auf der Autobahn überholten uns dann auch ständig mit Blaulicht und fahrende Fahrzeuge. Und als ich dann zu Hause war, das realisiert, dann unsere Söhne waren in Leipzig, auch auf einer Weihnachtsfeier, die dann auch eher gegangen sind. Und dann war die Frage, sind vielleicht Angehörige oder Angehörige nicht, das wussten wir, aber Freunde betroffen. Und am Ende war es dann auch so, ja.
Also waren so ansonsten Ihre ersten Gedanken und Gefühle dabei?
Ja, man ist da unglaublich emotional betroffen und sprachlos, weil man weiß, dass da was passiert ist, wo Menschen verletzt, getötet worden sind, wo Tragik kommt, ja, wo einfach Tragik kommt und sowas kann man schwer in Worte fassen. Man hat eine eigene emotionale Betroffenheit und Befangenheit in dem Augenblick, weil man weiß, was in den Menschen, was da jetzt passiert und weil man auch weiß, auch in dem Moment, dass da jetzt Ersthelfer vor Ort sind, dass dann auch entschieden werden muss, bei so einem großen Anschlag, kann ich helfen, kann ich nicht mehr helfen. Das sind ja Dinge, die man aus der Theorie kannte, aber wusste, jetzt werden sie in die Praxis umgesetzt.
Wir haben auch noch eine Folge, wo wir mit Ersthelfern beziehungsweise mit jemandem sprechen, der dann auch in der Notaufnahme aktiv war. Also einfach mal bei uns hier im Folgenkatalog schauen, falls das Thema nochmal interessiert.
Seit dem Anschlag beschäftigen Sie sich ja nicht nur privat, sondern auch beruflich als Anwalt mit dem Anschlag. Sie sind ja Rechtsbeistand von Opfern. Ja. Wie wird man das? Also wie kam so die Kontaktaufnahme zustande?
Also es war relativ schnell, dass wir nach dem Anschlag Anfragen kriegten, ob ich oder unsere Kanzlei Verletzte und in dem einen Fall auch einen Hinterbliebenen, dessen geliebte Mutter getötet worden ist, vertreten würden. Das hing auch ein bisschen sicherlich damit zusammen, dass ich in einem größeren Mordprozess in Stendal die Mutter einer Getöteten als Nebenklagevertreter vertreten hatte. Das hatte sich rumgesprochen. Und sicherlich ein Stück weit auch der Name. Ja, das war so. Und wir haben dann sehr schnell, das war insbesondere mein Sohn, der auch in der Kanzlei schon mitarbeitet, mit ersten Staatsexamen überlegt, was wir machen. Und haben gesagt, ja, wir helfen. Und wir haben dann relativ schnell diese Gespräche geführt, unmittelbar fast nach dem Anschlag. Also ich glaube, wir haben vor Heiligabend noch das erste Gespräch und danach die weiteren geführt. Und wir haben ja nicht nur diese Nebenklage vorbereitet, sondern wir haben die anderen Dinge gemacht.
Sie sind ein erfahrener Anwalt. Sie haben gesagt, Sie waren schon beim Mordprozess dabei, bei vielen anderen auch. Was ist nochmal die ganz besondere Herausforderung vielleicht für Sie auch als Anwalt, als Rechtsbeistand, wenn man mit solchem Anschlag und den entsprechenden Opfern und Hinterbliebenen zu tun hat?
Also das ist die emotionale Betroffenheit, die da vorhanden ist. Nicht? Wir haben dann die Gespräche in unseren Kanzleiräumen geführt und wir haben noch nie so viel Tempotaschentücher gebraucht. Kann ich mich auch in meinem Berufsleben, egal was ich gemacht habe, nicht dran erinnern. Weil jeder, der dort verletzt worden ist, kaum sprechen konnte, sondern dieses, was er erlebt hatte, konnte er gar in Worte fassen und brach dann eben in Tränen aus. Und diese Gespräche haben dann in der Regel 1 bis 2 und manchmal sogar 3 Stunden gedauert, indem wir einfach nur zugehört haben. Also auch um den Menschen das Gefühl, das war ja auch ernst gemeint von uns, so eine Art Ventilfunktion, das kann man auch wieder ganz schwer nur ausdrücken, einfach nur zuzuhören. Das war jetzt an der Stelle weniger eine juristische Kunst, sondern auch erstmal zu erfühlen, was ist da überhaupt passiert. Und diese Menschen waren traumatisiert, die waren so verletzt, dass sie sich kaum bewegen konnten. Wir hatten einen, der multiple Knochenbrüche hatte, der konnte sich kaum bewegen. Und ich weiß noch, mittlerweile duzen wir uns, weil da was draus entstanden ist. Und der ist Sportschütze. Und dann habe ich gesagt, wir treffen eine Zielvereinbarung. Wenn Sie wieder laufen, damals haben wir es doch gesiezt, laufen können und sich bewegen können. Ich bin Jäger. Dann gehen Sie mit mir auf den Schießstand. Das machen wir März, April, bis dahin sind Sie fit. Und dann schießen wir zusammen. Und jetzt ist es so, wir sind in 2 Wochen verabredet auf dem Schießstand. Der kann wieder und das zaubert mir dann auch ein Lächeln ins Gesicht, weil die es dann am Ende auch, natürlich ist er noch nicht drüber weg, aber geschafft haben. Und wir haben diesen Prozess begleitet. Da war eben etwas, was neben dem Juristischen ist, was bei uns sozusagen die Profession ist, aber dass man einfach auch den Menschen eine Hoffnung gegeben hat, den Betroffenen.
Was mit welcher Erwartungshaltung wenden sich denn so Opfer an Sie? Also eines ist das Juristische, das andere haben Sie schon das Menschliche beschrieben. Was können Sie da vermitteln?
Also es war am Anfang so, dass sich zunächst mal die Fragen dort stellten, wer zahlt das eigentlich alles? Also das war was neben der Betroffenheit Triviales. Es prasselte dann ja ein, Hilfefonds des Justizministeriums, des Bundesjustizministeriums. Dann hat die Stadt eine Spendenaktion gemacht. Dann gab es das Landesverwaltungsamt. Und dann gab es auch noch netterweise und sehr dankbar den Weißen Ring. Jetzt müssen Sie sich mal jemand vorstellen, der ist schwer traumatisiert, multiple verletzt und weiß überhaupt nicht, wo er anfangen soll. Wir haben die Fäden zusammengelegt. Wir haben dann sogar eine Zeit lang, weil eine, glaube ich, 4 Monate einen Jurastudenten für eine wissenschaftliche Mitarbeit eingestellt, um das zu koordinieren. Und wir haben auch, das war unser Beitrag, dass wir gesagt haben, das machen wir für euch. Und da haben wir auch dann auch dementsprechend keine Rechnung für gelegt. Und das war uns eine Herzensangelegenheit. Einfach in diesem Dschungel von Vorschriften, von Möglichkeiten zu helfen. Und dann kam am Ende diese Nebenklagefrage, über die wir jetzt reden, über diese 3 Minuten, die das ausgelöst haben, über den Terror. Aber am Anfang sind es erstmal existenzielle Ängste. Wir vertreten eine Künstlerin, die nicht mehr malen konnte, weil verletzt, und jetzt nicht mehr malen kann, weil noch traumatisiert. Wer zahlt den Ausfall? Wer zahlt die Miete? Das sind Urängste, die dann entstehen durch so eine Situation. Es ist also nicht nur die körperliche Verletztheit, sondern auch das wirtschaftliche Überleben. Wie geht das weiter?
Wie viel Prozent ist man Anwalt? Wie viel Prozent Psychologe? Und wie viel Prozent einfach nur Mensch?
In solchen Fragen? Würde mal sagen, am Anfang war das Verhältnis 90% zuhören, Zuversicht geben, Kraft geben, soweit wir das können, und 10% juristisch. Jetzt würde ich sagen, dreht sich das. Ne? Die Leute, Betroffenen, sind stabiler geworden, wenn auch noch lange nicht frei davon. Aber jetzt im Augenblick steht das Juristische im Vordergrund, dass wir sie gut vertreten wollen in dem Prozess, dass wir sie gut begleiten wollen. Und es gibt ja vielleicht auch noch ein Thema danach. Hat es irgendein Versagen des Landes oder auch möglicherweise der Stadt oder einiger Gesellschaften gegeben, wo man dann zivilrechtliche Ansprüche geltend machen werden wird und werden machen muss?
Ist Ihre persönliche Meinung dazu? Hat es das gegeben?
Ich glaube ja. Es war kein schicksalhaftes Ereignis, sondern die Frage, die sich stellen muss, warum waren die Bereiche so weit geöffnet an beiden Stellen, dass dort ein Anschlag möglich war. Und das hier ist aber Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Es gibt ja Anzeigen gegen die Verantwortlichen, das zu ermitteln. Das warten wir ab. Da gibt es noch einen Untersuchungsausschuss im Landtag, der sich da redlich müht, da Klarheit und Licht ins Dunkel zu bringen. Aber ich halte das für kein schicksalhaftes Ereignis. Man hätte diesen Anschlag verhindern können. Das Schlimme ist nur, das muss man auch sagen, dass wir heute in einer Zeit leben, in dem man so etwas machen muss. Ja, ich bin nur groß geworden auf Weihnachtsmärkten, da war die Frage, was kostet eine Zuckerwatte und kann ich mir eine, weiß ich, Karussellfahrt leisten, aber nicht über die Frage, gibt es einen Anschlag. Das ist eine veränderte Welt, in der wir leider leben.
Vorwärts gesehen auf weitere Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt, der jetzt kommt, und andere Veranstaltungen auch in Halle und anderswo. Wo wurde sie für Sie jetzt die Grenze erreicht? Was muss man daraus lernen an Sicherheitsfragen?
Na gut, auf der einen Seite müssen wir es sichern, das wäre alles andere wäre grob fahrlässig, aber wir kommen auch an die Grenzen des finanziell Machbaren. Also wenn Sie eine, sag ich mal, kleinere Gemeinde haben, die macht jetzt ein Erntedankfest oder gibt einen Bockbieranstich und Sie müssen jedes Mal, wenn Sie das als Kommune ausrichten, 30, 40, 50, 60.000, wenn es denn reicht, Euro aufwenden, nur um die Veranstaltung abzusichern, dann kommen Sie an die Grenzen des finanziell Machbar. Das heißt, wir stehen jetzt auch vor Herausforderungen, die auch möglicherweise dazu führen, dass gewisse Veranstaltungen gar nicht mehr stattfinden können, weil die Sicherung dieser Veranstaltung wirtschaftlich nicht mehr möglich ist.
Aber das ist ja die zentrale Frage, wer legt das fest, wie viel Sicherheit muss sein? Also wer muss das, der Veranstalter machen, muss es eine Kommune machen oder muss es ein Land machen?
Das muss miteinander geben.
Und wer bezahlt es?
Miteinander geben. Nicht? Auf der einen Seite legt, das habe ich ja noch damals als Minister gemacht, man einen Leitfaden vor. Das waren im Übrigen die Erfahrungen aus der Love Parade in Duisburg, dass man daraus einen Leitfaden entwickelt hat. Umsetzen muss es am Ende immer der jeweilige Veranstalter, aber eben im Zusammenwirken auch mit Polizei oder anderen Sicherheitskräften. Das ist dann der Einzelfall. Aber am Ende müssen alle miteinander machen und nicht sagen, du bist verantwortlich und wenn was schief geht, zeigt der Linke auf den Rechten. Und man schiebt sich den schwarzen Peter hin und her. Das ist übrigens bei den Opfern auch nicht sonderlich gut angekommen, wenn ich das mal ganz vorsichtig formulieren darf.
Aber bleiben wir kurz bei der Absicherung künftiger Veranstaltungen. Wer zahlt die Zeche? Ist das für Sie eine Aufgabe vom Land, das Gemeinwesen dann sozusagen weiter aufrechtzuerhalten? Ist es der Bund? Ist es der Veranstalter, die Kommune?
Es ist im Augenblick klassisch der Veranstalter. Und wenn es eine Kommune ist es die Kommune. Und wenn das Land eine Veranstaltung macht, nehmen wir mal eine Landesgartenschau, ist wohl das Land der Veranstalter, muss das Land dafür die Sicherheitsmaßnahmen tragen. Ob man dann finanzielle Ausgleichs und Transfers macht, das ist Aufgabe der Politik, das ist heute nicht mein Thema als Anwalt.
Kommen wir zurück zum eigentlichen Fall. Sie sind ja ein sehr erfahrener Anwalt. Was ist jetzt das Besondere an diesem Fall, auch aus juristischer Sicht?
Na gut, ich denke, juristisch ist das, um das vorsichtig zu formulieren, im materiell-rechtlichen Sinne einfach. Sie haben jemanden, der die Tathandlung hat eine Minute und vier Sekunden betragen, 344 Menschen verletzt und schwerst verletzt hat und sechs getötet hat. Die Staatsanwaltschaft hat das in vier Handlungskomplexe eingeteilt, das würde jetzt zu weit führen, halte ich aber für eine gute und vertretbare Lösung. Das Prozessuale ist die Herausforderung. Also wenn Sie 344 Verletzte und Schwerstverletzte haben und sechs Getötete, dann haben Sie möglicherweise 344 Zeugen alleine aus dem Bereich der Verletzten, weitere Sachverständige, das heißt derjenige, der die Verhandlung leitet, also der Vorsitzende Richter mit seinen gesamten Kammer. Das ist eine Riesenherausforderung, so einen Prozess zu steuern. Das ist, denke ich, auch von der Anzahl der Verletzten einer der größten Prozesse der Nachkriegsgeschichte. Also die Kunst und Herausforderung liegt, diese Verhandlungsführung so zu machen, dass wir am Ende ein revisionssicheres Urteil kriegen.
Juristisch gesehen, müssen die alle gehört werden, alle 344? Also ist das vorgeschrieben, dass man jeden Einzelnen anhört oder ist das gar nicht nötig?
Also streng genommen ist es erforderlich, dass ich jeden Einzelnen, wenn ich jede einzelne Tat am Ende ausurteilen will, mich auch mit jeder einzelnen Tathandlung beschäftige. Dazu gehört dann auch Zeugenvernehmung, dazu gehört möglicherweise auch Vorlesen von Urkunden, von medizinischen Berichten, um die Verletzung einschätzen zu können. Wenn ich alle, sage ich mal, Verletzungshandlungen am Ende im Urteil, da ich jetzt mal etwas unjuristisch wasserfest machen will, da muss ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, die Strafprozessordnung als Anforderung stellt.
Und wie lange soll der Prozess dann dauern? 2038 oder?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Also ich kannte ja die erste ursprüngliche Planung, die war gedacht bis März. So fängt der Prozess jetzt im November an. Das haben wir ja heute erfahren. Also ich gehe mal davon aus, das wird sich bis April, Mai ziehen. Möglicherweise wird es auch noch länger dauern. Das kommt dann eben auch auf die Verhandlungsführung an und darauf an, wie man durch einen solchen Prozess kommt.
Was wären denn so ganz zentrale Punkte für Sie sein, die Sie vielleicht auch vor Gericht vortragen im Namen Ihrer Klienten?
Na gut, wir werden klar vortragen, nicht, dass durch die Handlung des Täters jemand getötet worden ist. Wir werden klar vortragen, dass durch die Handlung des Täters mehrere verletzt und schwerst verletzt worden sind. Und wir werden darüber hinaus zumindest dem Grunde nach auch beantragen ein sogenanntes Adhäsionsverfahren. Das heißt, Schmerzensgeld, Ansprüche, hinterbliebenen Ansprüche zumindest dem Grunde nach geltend zu machen. Das ist am Ende wichtig, dass das auch mit vorgebracht wird. Wir sind uns natürlich klar, dass der Täter nicht über das entsprechende Vermögen verfügt, um dann auch Schmerzensgeld oder hinterbliebenen Geld zu zahlen. Aber auch, wir werden den Antrag auf ein solches Adhäsionsverfahren stellen. Für die Zuhörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, man kann in einem Strafprozess auch gleichzeitig zivilrechtliche Ansprüche geltend machen. Das ist eine Sonderheit.
Welche Rolle spielt es eigentlich, ob gegen den Attentäter als Terrorist verhandelt wird oder sozusagen als jemand, der geistig verwirrt seine Tat begangen hat? Also ist das juristisch wichtig und ist so eine Frage eigentlich für die Opfer?
Also geistig verwirrt, das ist schon sehr, sehr wichtig, weil das die Frage ist, ist jemand schuldfähig, vermindert schuldfähig oder schuldunfähig? Da gibt es aber eindeutige Gutachten, die eingeholt worden sind. Das heißt, der Täter hat bewusst gesteuert diese Tat begangen. Das ergibt sich auch aus der Art und der Begehungsweise. Er ist sehr konzentriert, sehr empathielos an die Sache rangegangen. Er ist mit der Regionalbahn nach Magdeburg gefahren, hat einen gelassenen Eindruck hinterlassen. Er hat das Fahrzeug von Sixt abgeholt, hat dort wieder einen gelassenen Eindruck vermittelt, hat das Fahrzeug geparkt, ist dann nochmal die Strecke abgelaufen, hat sich genau den Tatort angeguckt, ist ins Fahrzeug eingestiegen und ist in die Menschen reingefahren und hat sie überfahren und getötet. Und diese Tathandlung, diese tatsächliche Fahrt sind eben, wie gesagt, diese eine Minute und vier Sekunden, wo 344 Menschen schwerst verletzt und sechs getötet worden sind. Das heißt, er ist schuldfähig, das ist wichtig. Die Frage, ob Terror oder nicht, das ist juristische Finesse. Wenn man gesagt hätte, es war eine Terrortat, das Landgericht hat das nochmal versucht vorzutragen gegenüber dem Generalbundesanwalt, dann hätte der Generalbundesanwalt die Anklage vertreten müssen, wäre bei dem Urteil, was am Ende rauskommt oder rauskommen könnte, zum Gleichen hinausgelaufen. Es wäre nur eine andere Anklagevertretung gewesen. Die Generalbundesanwaltschaft hat das ja jetzt final nochmal abgelehnt, sodass es bei der Staatsanwaltschaft bleibt und eben bei der Besetzung des Landgerichtes Magdeburg. Für die Hinterbliebenen spielt das überhaupt keine Rolle. Die Hinterbliebenen wären, glaube ich, schwerst nochmal getroffen worden, wenn man gesagt hätte, der ist schuldunfähig, und insofern, das hätte auch Folgen gehabt, aber die wären außerordentlich schwer vermittelbar gewesen. Aber die Frage, ob Terror oder nicht, spielt für Opfer und Hinterbliebene eine untergeordnete Rolle. Die empfinden das sowieso als Terror.
Ob und Hinterbliebene, was geben die Ihnen mit auf den Weg für die Verhandlung? Also so ein bisschen als Ziel, also als Stoßrichtung, was erhoffen die sich von der Verhandlung und dem Ergebnis?
In deren Worten, dass der lebenslang weggesperrt wird und nicht wieder rauskommt. Das ist ganz klar. Und wir haben auch gefragt, ob sie dabei sein möchten. Wir haben teilweise Verletzte, diese wollen bei der Anklageverlesung dabei sein. Wir haben jemanden, der möchte erst bei der Urteilsverkündung dabei sein, weil er den Täter nicht erst dann erleben möchte. Das ist eine ganz persönliche Sache, aber am Ende geht es um ein Gefühl der Sühne, der Gerechtigkeit, und das kann ich durch das müssen wir alle und das kann man auch verstehen. Das ist, es muss Gerechtigkeit und Sühne her.
Der Laie sagt, die Sachlage ist doch eigentlich klar. Sie haben es ja eben auch schon hinreichend beschrieben. Warum muss dafür eigentlich so ein Riesengerichtsgebäude, ein solcher Aufwand und so viele Prozesstage veranschlagt und gebaut werden?
Na gut, wir leben in einem Rechtsstaat und der Angeklagte bleibt immer Subjekt mit all den Rechten, auch den Rechten aus dem Grundgesetz. Und es gibt gewisse Spielregeln, dass der Grundsatz der Mündlichkeit und der Unmittelbarkeit gilt in der Hauptverhandlung. Das heißt, alles, was in Ermittlungsverfahren ermittelt worden ist, muss in der Hauptverhandlung nochmal vorgetragen werden. Jede Zeugenvernehmung in dem Ermittlungsverfahren muss durch eine Zeugenaussage in der Hauptverhandlung wiederholt werden. Es müssen Urkunden verlesen werden. Das ist rechtsstaatlicher, fairer Prozess und den steht auch demjenigen zu, der eine solche schreckliche Straftat begangen hat, weil er nach unserem Rechtsverständnis und verfassungsrechtlich verankerten Grundsätzen immer noch Subjekt ist. Das ist schwer vermittelbar, weil jeder sagt, nein, da kommt doch sowieso am Ende lebenslang raus und das könntet ihr doch abkürzen. Nein, das kann man nicht, weil auch für solche Taten gilt das Grundgesetz, gilt die Strafprozessordnung und die Regeln. Und so ein großes Gerichtsgebäude braucht man, weil theoretisch könnte jeder der Verletzten an diesem Prozess teilnehmen. Ich muss ihm die Möglichkeit haben, es muss die Möglichkeit sein, dass die Öffentlichkeit daran teilnehmen kann. Wenn ich die Öffentlichkeit ausschließe, habe ich einen absoluten Revisionsgrund, dann ist das umsonst gewesen, was man da gemacht hat. Und da sage ich auch immer, das kostet Geld, aber der Staat muss auch das, was er kann, können, ist mein Satz. Und er muss einen vernünftigen Prozess führen können. Und dazu gehört dann eben auch, wenn er A sagt, muss B sagen, dann gehört das auch dazu.
Muss denn aus Ihrer Sicht ein Stück weit auch der Opferschutz verbessert werden oder was hat der Anschlag uns da gelehrt?
Also ich denke, die Hilfe, die über den Opferschutz gekommen ist, ich habe das ja vorhin aufgezählt, das war gut. Aber was man für solche Fälle, die sich hoffentlich so schnell nicht wiederholen, braucht, ist eine eher stärker koordinierende Funktion. Weil wenn Sie wirklich unterschiedliche Behörden haben mit unterschiedlichen Ansprechpartnern, dann ist es denjenigen, der sich dann auch in einer solchen Krise befindet, das ist ja eine Krise für den Verletzten, kaum händelbar, das abzuarbeiten. Und dafür bräuchte man aus meiner Sicht eine bessere Schnittstelle, eine bessere Optimierung. Wobei diejenigen, die jetzt wirklich geholfen haben, haben das auch mit Herz getan, jeder in seinem Bereich. Aber es fehlt so ein Relationship Manager. Ne? Relationship Management heißt das.
Kommen wir ganz kurz zur Arbeit in Ihrer Kanzlei. Wir haben jetzt mehrfach auch rausgearbeitet, das ist eigentlich relativ klar. Das heißt, es gibt für Sie gar nicht so viel zu tun?
Na, schon. Also ich gehe und meine Kollegen natürlich vorbereitet in einen solchen Prozess. Ich habe die mehrere sehr starke, seitenzahlstarke Anklageschrift verinnerlicht. Ich habe mir sehr genau das wesentliche Ergebnis der Ermittlung, den Abschlussbericht des Landeskriminalamtes durchgelesen, wo ja auch nochmal beschrieben worden ist, wann er nach Deutschland gekommen ist, welchen Stationen er in Deutschland hatte, dass er mehrfach auch immer in unterschiedlichen Orten durch gewisse Aktionen und Hass aufgefallen ist, was im Übrigen keiner so richtig miteinander vernetzt und informiert hat. Sonst hätte man vielleicht auch diese Tat im Vorfeld schon möglicherweise verhindern können. Also den Lesestoff bearbeiten wir sehr genau. Wir bereiten uns natürlich auch auf diesen Prozess vor, indem wir möglicherweise, das wird man aber sehen, eigene Beweisanträge stellen. Wir werden auch selber plädieren. Und wir führen die Gespräche eben auch mit den Mandanten, indem wir etwas übersetzen, was juristisch geschrieben ist, so dass wir so übersetzen, dass sie es auch als Nichtjurist am Ende verstehen. Also auch dieses Hin und Her jetzt zwischen Generalbundesanwaltschaft und Landgericht Magdeburg, da nützt es nichts, wenn sie dem Mandanten da die 46 Seiten des Landgerichtes, die wirklich wunderbar für einen Juristen zu lesen sind, schicken. Dann ruft er an und sagt, du, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Also wir übersetzen auch.
Jetzt haben wir es gerade gehört, dass die Vernetzung zwischen den Behörden hat gefehlt. Man hat von den Gefährderansprachen gehört, wo ja mehr oder weniger mal freundlich geklingelt wurde. Dann war er nicht da und dann ist man wieder gefahren. Haben da die Innenministerien aktuell oder vielleicht auch in Vergangenheit einfach was verschlafen?
Ich denke, wir haben durch das föderale System, wo jedes Bundesland für sich arbeitet, Verbesserungsbedarf. Wir müssen in solchen Dingen besser werden. Und Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden, um das mal deutlich zu sagen. Wir übertreiben es in manchen Bereichen leider auch in Deutschland. Nicht? Und wenn gewisse Dinge nicht weitergegeben würden, weil da datenschutzrechtliche Regelungen möglicherweise dagegen stehen, dass manche Dinge deshalb nicht weitergegeben werden, weil jeder sagt, ich mache es in meiner eigenen Zuständigkeit und komme nicht auf die Idee, mal in anderen Bundesländern anzufragen. Da müssen wir besser werden. Föderaler Staat darf nicht dazu führen, dass wir einen Flickenteppich haben an Sicherheitsstrukturen, die in ihrer Ganzheitlichkeit dann am Ende auch versagen.
Volksstimme hatte unter anderem darüber berichtet, dass der Attentäter Briefe an Opfer geschrieben hat aus dem Gefängnis heraus. Also wie haben da Ihre Mandanten darauf reagiert?
Na gut, einige haben mich sehr aufgeregt angerufen und haben gefragt, ob sie jetzt auch Post kriegen. Die haben Gott sei Dank keine Post bekommen, also keiner unserer Mandanten hat Post bekommen. Aber wenn dann Post gekommen wäre, hätte das die Mandanten unglaublich aufgewühlt. Da wäre das alles nochmal rausgebrochen. Man muss sich mal vorstellen, da fährt einer jemanden vorsätzlich über und um und der kriegt 2 Wochen später dann noch einen Brief, in dem er ihm, dem Verletzten, die Gründe seiner Tat erklärt. Also das ist ein Schlag in die Magengrube und ins Gesicht für die Betroffenen gleichzeitig.
Als Jurist und Anwalt hätten Sie denn einen Vorschlag, wie man sowas verbessern kann, diesen Opferschutz zum Beispiel in diesem Fall?
Na gut, in Sachsen-Anhalt wäre das so nicht möglich gewesen, das muss man der Fairness sagen, sondern er war zu dem Zeitpunkt untergebracht, soweit ich weiß, in der Justizvollzugsanstalt in Berlin oder Leipzig oder Berlin war es. Ich weiß jetzt nicht, aber überzeugt waren diese Regelungen etwas weiter als bei uns. Also bei uns hätte man solche Post anders kontrollieren können. Sicherlich kann man einem Beschuldigten, ist er ja in dem Phase noch nicht verbieten, Briefe zu schreiben, aber man kann durch eine gewisse Ausgangskontrolle auch gewisse Dinge einfach verhindern. Aber er war eben in dem Fall nicht in Sachsen-Anhalt untergebracht und das ist immer wieder im föderalen System. Jeder hat andere Regeln und die hat er dann dafür genutzt.
Wie bereiten Sie Ihre Mandanten auf den Prozess selbst vor? Sie haben schon gesagt, es gibt unterschiedliche Ansätze. Manche wollen dabei sein, andere eher nicht oder sich erst später mit einschalten.
Also in Telefonaten und persönlichen Treffen in der Kanzlei, indem wir auch einen Prozessablauf erklären, indem wir was passiert, ihnen genau sagen, wie etwas abläuft und auch bei jeder Zwischenentscheidung immer einen Telefontermin oder eben auch einen persönlichen Termin in der Kanzlei gemacht haben. Das ist unsere Aufgabe und wir werden auch in diesem Prozess von jedem Prozesstag unsere Mandanten, selbst wenn sie nicht an dem Prozess selber teilnehmen, unterrichten. Ob wir das schriftlich machen werden oder mündlich, das müssen wir noch entscheiden. Das hängt immer von der Situation ab. Manchmal reicht auch ein Anruf, manchmal wird man es auch verschriftlichen und wir begleiten unseren Mandanten.
Wenn wir jetzt mal schauen, wie gesagt, der Prozess ist bis ungefähr Mitte des nächsten Jahres, so alles so läuft wie geplant. Wir haben vorhin angekündigt, es wird vielleicht juristisch noch weitergehen, was die Kommune etc. betrifft. Was glauben Sie, wann wird das Thema Anschlag auf den Weihnachtsmarkt endgültig juristisch abgearbeitet?
Also ich gehe mal davon aus, dass der Strafprozess nächstes Jahr abgeschlossen sein wird. Ob man die Verteidigung versucht, dagegen Revision einzulegen, werden wir sehen, wenn das Gericht ein gutes Urteil schreibt, wird die Revision verworfen. Also ich gehe davon aus, dass das nächstes Jahr rechtskräftig abgeschlossen ist. Die Frage, ob zivilrechtliche Ansprüche gegen das Land oder Stadt oder eine Betreibergesellschaft bestehen, das wird sich länger hinziehen. Und ob auch möglicherweise Strafverfahren noch gegen andere in Betracht kommen durch fahrlässige Tötung, durch Unterlassen, hängt von der Staatsanwaltschaft ab. Bei der Love Parade in Duisburg haben diese Verfahren über 10 Jahre gedauert und sind dann wegen überlanger Prozessdauer eingestellt worden. Insofern gibt es für solche Anschläge bis auf Berlin, Breitscheidplatz, keine vergleichbaren Urteile, weil in der Love Parade in Duisburg das Verfahren wegen überlanger Verfahrensdauer eingestellt worden ist. Und da habe ich die große Hoffnung und auch den Appell, dass das nicht wieder passieren darf. So ein Prozess dürfen nicht über 10 Jahre dauern. Das ist am Ende dann auch ein Schaden für den Rechtsstaat, den die Menschen und dann nicht nur die Verletzten und Hinterbliebenen wahrnehmen. Einfach ein Schaden des Vertrauens in einen funktionierenden Rechtsstaat, der dann eintritt.
Wäre es für Sie als Anwalt rein juristisch gesehen vielleicht auch reizvoll gewesen, den Täter zu vertreten?
Nein. Das wäre für uns nicht in Betracht gekommen. Also unsere Kanzlei vertritt in der Regel keine Kapital, in Anführungsstrichen Verbrecher, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich hätte das in diesem Fall auch nicht gemacht. Er braucht eine Verteidigung, ja, die hat er auch. Aber es hätte nicht meinem Wesen entsprochen, sondern wenn ich vertrete oder verteidige, dann tue ich das aus einem Gefühl der inneren Gerechtigkeit, Empfinden heraus. Und ich hätte den Mörder nicht verteidigt hier.
Überhaupt denkbar, dass irgendwas anderes herauskommt beim Urteil als lebenslang oder lebenslang plus Sicherungsverwahrung?
Unlaffbarkeit. Keine Urteile vorweg nehmen.
Ja,
ich gehe davon aus, dass es eine lebenslange Verurteilung gibt mit nachträglicher Sicherungsverwahrung. Und darauf werden wir in dem Prozess im Rahmen unserer Möglichkeiten auch hinarbeiten.
Letzte Frage an Sie. Werden Sie denn den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2025 besuchen?
Ja, ich werde dorthin gehen und werde Schmalzkuchen essen. Den mag ich nämlich ausgesprochen gerne. Und ich glaube, wir dürfen uns durch solche Täter, durch solche Terroristen, ich nehme mal dieses Wort jetzt in den Mund, nicht unsere Freiheit nehmen lassen, sondern da gilt der Grundsatz jetzt erst recht. Wir leben in einem freien Land, wir sind freie Menschen und wir sollten uns durch solche Sachen, schlimm genug wie sie sind, nicht unserer Freiheit berauben lassen. Dann verändert sich nicht nur unser Leben, sondern unser Land. Und das Gefallen tun wir dem Täter nicht.
Das perfekte Schlusswort für unsere heutige Folge. Wir haben es vorhin schon einmal angesprochen. Wir haben noch ganz verschiedene Blickwinkel auf diesen Anschlag in Magdeburg. Wir haben zum Beispiel die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zu Gast. Wir haben Notfallmediziner, wir haben Ersthelfer, wir haben aber auch Angehörige von Opfern. Also einfach mal hier in der Bibliothek gucken beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens oder auf YouTube oder auch auf MZE und Volksstimme.de und vielleicht noch eine andere Folge hören, um auch diese Perspektive auf diesen Anschlag kennenzulernen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Vielen Dank, Herr Steignecht.
Danke Ihnen.
Und wir verabschieden uns Stefan W. Westphal und Rainer Schmeingel.